Danke, Andreas, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen und mit euch heute diesen Gottesdienst zu erleben. Wir haben ja gemerkt, da ist einer gegenwärtig, den sehen wir gar nicht und doch ist er da. Unser Herr Jesus Christus ist so in der Mitte und das macht ja unseren Glauben aus. Wir glauben ja nicht irgendeine Gesetzesliste, wir glauben auch nicht an Religion, wir glauben an eine Person. Und diese Person, Jesus Christus, die hat unser Herz irgendwann berührt, die hat uns erfüllt, die hat uns zu neuen Menschen gemacht und die hat jetzt gesagt, jetzt seid ihr Gemeinde hier in Schwelm oder ich bin selber Pastor in Hagen in einer Gemeinde, darf zum anderen auch diese interkulturelle Arbeit tun als Missionsleiter einer Mission in Deutschland. Wir arbeiten mit 20 Missionaren in Deutschland, aber interkulturell auch mit ausländischen Missionaren hier in unserem Lande. Das ist eine sehr spannende Aufgabe für mich. Heute Morgen habe ich euch dieses Thema mitgebracht. Der Herr Jesus, der will durch uns als Gemeinde zeigen, wer er ist. Und wenn dann Menschen reinkommen, und ich danke für die, die mich da vorne begrüßt haben, dann merkt man einfach, hier ist jetzt eine Atmosphäre von Offenheit, von Freundlichkeit, von Wertschätzung. Ich erlebe es manchmal hier und da auch anders, nicht wahr? Manchmal ist so Gemeinde wirklich eine sehr schöne, sagen wir mal, sommerliche Atmosphäre mit Wärme und Liebe. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, man ist in so einem Kühlschrank. Keiner spricht dich an, du sitzt ganz allein auf deinem Stuhl. Würde bei euch nie passieren, weiß ich. Darum lasst uns nochmal darüber nachdenken, wie kann auch, wenn wir Menschen aus verschiedenen Generationen zusammen sind, Menschen auch aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, Menschen mit ihren Stärken und auch mit ihren Macken und Menschen aus verschiedenen Kulturen. Wie kann das dazu führen, dass wir Jesus repräsentieren in unserer Gemeinde? Im Gottesdienst natürlich, aber auch im Lauf der Woche in den verschiedenen Veranstaltungen. Und lasst mich euch ein Stück mitnehmen in das, was der Paulus uns hier schreibt. Er sagt, das ist der Weg, wie ihr miteinander umgehen solltet. Seid barmherzig, geht miteinander freundlich um und helft euch gegenseitig. Vergebt euch auch gegenseitig, weil Gott euch auch vergeben hat. Also ein Vers aus Epheser 4, der uns den Weg zeigt. Die Liebe soll echt sein und ohne Heuchelei. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Römerbrief, Kapitel 12. Also wir haben so Hinweise, wie Jesus sich gerne in unserer Gemeinde und in unserem Leben repräsentieren und zeigen möchte. Und lasst mich da ein paar Dinge mit euch teilen heute Morgen. Der Ausgangspunkt ist, wer wir als Christen sind. Wir nennen das auch Identität. Wer sind wir? Wer bist du heute Morgen? Und wenn wir den Paulus verstehen, da aus Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, da kommt achtmal so ein kleines Wörtchen vor. Ich war Montagabend in einem Männerkreis irgendwo bei Bonn und die haben gerade den Epheserbrief behandelt und ich sage, Jungs, was habt ihr denn da für einen roten Faden entdeckt in Epheser 1? Ja, sie hatten manches entdeckt, aber ich konnte ihnen einfach an dem Abend nochmal zeigen, da gibt es so zwei kleine Wörtchen, die sind der rote Faden in unserem Leben als Christen und die heißen in ihm, in Christus, in dem Geliebten steht da manchmal oder durch Christus. Ja? Achtmal, wir sind neue Menschen in Christus, zum Beispiel in ihm sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein sollen vor ihm. Oder da im nächsten Vers, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wer bist du heute Morgen? Gottes Kind, Gottes geliebtes Kind. Das ist wunderbar, wenn man so mit Jesus verbunden ist und sein Kreuz und seine Auferstehung, haben wir ja gerade im Abendmahl gefeiert, erlebt hat. Und da seinen Lebenshalt gefunden hat. Das ist ja ein Christ, der sich auf Christus stellt. Nicht, weil er irgendwelche Regeln einhält. Nicht, weil er regelmäßig in den Gottesdienst kommt. Wobei ich hoffe, ihr kommt regelmäßig in den Gottesdienst. Aber das ist nicht der Christ. Der Christ ist einer, der so mit Christus verbunden ist, dass er Sohn Gottes ist. Und ja, einfach in ihm seine Identität hat. Ich habe da nochmal so geguckt in Epheser 2. Auch da nochmal viermal. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Er hat uns mit ihm auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Er hat uns, was? eingesetzt mit Christus im Himmel. Luther schreibt hier an der Stelle, er hat uns mit Christus versetzt in die himmlischen Regionen. Zeitform ist hier Vergangenheitsform, heißt also, das ist mit uns schon passiert. Manchmal denken wir an der Bibelstelle, ja, das kommt eines Tages, wenn wir zu Jesus gehen in den Himmel, dann werden wir auch bei ihm sein. Nein, sitzt ihr gerade gut auf dem Stuhl? Sitzt du gut? Ich finde, die Stühle sind okay, sind bequem, ne? Weißt du, dass du in diesem Augenblick noch an einer anderen Stelle sitzt? Nee, sagst du, ich kann nur an einem Ort sein. Nein, du kannst an zwei Orten sein. Du kannst gleichzeitig hier sitzen im Gottesdienst und bist in diesem Augenblick, wenn du mit Christus verbunden bist, wenn sein Sterben und sein Auferstehen für dich zum Lebenshalt geworden ist, dann bist du so mit Jesus verbunden, dass überall, wo du bist, er ist. Und überall, wo er ist, du bist. Wo ist er jetzt? Er sitzt zur Rechten Gottes. Und Gott, die Bibel sagt, Gott hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Da bist du jetzt auch in diesem Augenblick. Und ihr Lieben, das ist für mich so ein rettender Gedanke. Dass mir von daher, wo ich mit Jesus verbunden bin, auch in der Himmelswelt, meine Lebenskräfte kommen und meine Quellen sind, dass ich hier auf der Erde für meinen Herrn Jesus leben kann. Wo sollte ich denn sonst meine Kraft herkriegen, wenn nicht aus Christus? Er lebt jetzt in mir und ich lebe in ihm. Ich war vor 2 Jahren bei meinem guten Freund Johann, der ist Pastor in Fullingen. Ich sagte, komm, wir machen mal eine Wanderung. Und dann haben wir mich mit so oben rauf auf die Schwäbische Alb, da bei Reutlingen, Fullingen geht ja die Alb los und dann haben wir so 1,5 Stunden Wanderung gemacht und landeten schließlich auf einem sagenhaft schönen Aussichtspunkt und da war eine Bank. Also mein Freund heißt Johann und dann setze ich mich auf die Bank und sage, hey, das ist ja ein Zufall, da steht ja dein Name drauf. Und er sagt, das ist kein Zufall, ist meine Bank. Ich sage, komm, red keinen Quatsch, ist doch nicht deine Bank. Doch, sagt er, das ist meine Bank. Guck doch, steht mein Name drauf. Hier setze ich mich manchmal hin, gehe mal hier rauf, genieße die Aussicht, bete, habe Beziehung mit meinem Herrn. Sag, wie kommt die Bank dahin? Ja, sagt er, ich kenne diesen Platz schon lange und einer meiner Brüder aus der Gemeinde, der ist Forstverwalter da oben. Und dann habe ich dem irgendwann diese Stelle gezeigt. Ich sage, weißt du, super Ausblick, aber weißt du, was hier fehlt? Eine Bank. Das nächste Mal, als ich kam, hatte der mir die Bank dahingestellt. Das ist meine Bank. Da setze ich mich hin und da genieße ich diesen Ausblick. Wenn wir den Epheserbrief richtig verstehen, nicht? Jesus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, er hat uns mit ihm versetzt in die himmlischen Regionen. Und dann ein kleines Zitat von Watchman Nee, der hat den Epheserbrief ausgelegt, könnt ihr übrigens im Internet kostenlos runterladen, diese kleine Auslegung, dieses Büchlein, Sitze, Wandle, Stehe heißt es. Er sagt, so widersprüchlich es klingen mag, aber wir kommen in unserem Leben als Christen erst dann weiter, wenn wir gelernt haben, uns bei Christus zu setzen. Nochmal, hä? Ich dachte, wir kommen in unserem Leben dann weiter, wenn wir uns richtig anstrengen. Ja, es gibt auch Zeiten, wo du dich anstrengen musst. Ich habe gedacht, wenn wir anständig die Bibel lesen. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Heute Morgen darfst du hier bei Christus sitzen im Gottesdienst. Vielleicht haben die Lieder dich angesprochen. Das ist für dich der Weg, wie du Jesu Berührung spürst. Jesus will dich berühren, er will dir begegnen, er will dir zeigen, dass er da ist. Vielleicht ist es jetzt die Predigt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das Abendmahl, wo du Jesus schmeckst. Sehet und schmecket wie Freunde. Ja, jeder hat auch so seinen Weg, versteht ihr? Für den einen ist es das sehr intensive Bibellesen. Ich habe einen jungen Mann gehabt letzte Woche, der sagte, Günther, ich habe so einen Druck in mir. Ich gehe ja da in die Bibelschule in Bonn und ich habe mir vorgenommen, jeden Morgen 3 Kapitel in der Bibel zu lesen. Und das macht mir so einen Druck. Ich sage, hör sofort damit auf. Wenn dein Bibellesen dir Druck macht, dann machst du Religion, aber nicht Beziehung zu Jesus. Andere lesen mit Freude jeden Morgen 3 Kapitel, weil sie die Zeit haben und ja, vielleicht sind sie im Ruhestand oder so, haben Zeit. Dann lies, okay. Jesus will dich berühren. Und dann darfst du morgens aufstehen und sagen, boah, Herr Jesus, danke schön. Ich darf jeden Morgen aufstehen mit dem Wissen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Seine Liebe zu mir ist bedingungslos. Ich habe neues Leben in Christus gewonnen. Und ich hoffe, dass du morgens so in den Spiegel guckst. Herr Jesus, ich danke dir. Du liebst mich heute Morgen schon. Und das ist nicht an meine Leistung geknüpft. Du willst nicht meine Leistung. Es ist noch nicht mal an mein Betragen geknüpft, weil guck mal, wie ich mich gestern verhalten habe meiner Frau oder meinen Kindern gegenüber. Ey, das war wirklich unter aller Würde. Es ist noch nicht einmal an mein Können geknüpft. Du liebst mich. Wie geht's euch gerade? Wie geht's euch? Gut, ne? Ich würde es jetzt erwarten. Kleiner Schritt weiter. Dein Bruder, deine Schwester neben dir, die Christen in deiner Gemeinde, Ältere, Jüngere, wer Jesus kennt, kann das auch sagen. Der darf auch morgens vorm Spiegel stehen und sagen, ich danke dir Gott, ich bin Gottes, dein geliebtes Kind. Deine Liebe zu mir ist bedingungslos. Das ist nicht an meine Leistung geknüpft. Nicht an mein Betragen geknüpft und nicht an mein Können. Und dann merke ich schon, dass bei mir so ab und zu so Gedanken kommen, wo ich so denke, na, die können sich doch mal ein bisschen mehr in der Gemeinde einsetzen, oder? Mal ein bisschen mehr Leistung bringen. Oder, naja, das hat sie jetzt so versucht zu machen, aber als ich da neulich mal zugeguckt habe, wie die das könnte auch noch, ja, kann alles. Aber die Liebe, die mein Nächster, mein Bruder, meine Schwester in der Gemeinde Gott gegenüber erleben darf, ist die gleiche Liebe, die ich erleben darf. Und er und sie haben das Recht, von mir auch so gesehen zu werden. Ich glaube, wir machen schon Unterschiede in dem, wie wir uns beurteilen, eher barmherzig, nicht? Also mit mir gehe ich schon ziemlich barmherzig um. Ich vergebe mir dann auch schon mal Fehler. Aber wie mache ich es mit dem anderen? Versteht ihr jetzt diesen Satz, dass Paulus sagen kann, seid aber gegeneinander freundlich, nicht harsch, nicht unhöflich und meckert ständig rum. Seid freundlich, barmherzig, denn auch dein Bruder, deine Schwester ist Gottes Kind. Auch die Menschen, die ich vielleicht im Moment so schwer verstehe, weil die haben so eine andere Art. Nicht? Oder Menschen, die in ihrem Betragen jetzt aus meiner Sicht noch gar nicht so weit sind, darf auch vor Gott stehen und sagen, Gott, ich danke dir, ich bin dein geliebtes Kind. Und guck mal, jetzt nochmal so dieser Vers, den mag ich sehr. Wir sind sein Werk, gemeinsam, als Gemeinde, als Gotteskinder, auch als Christen in Deutschland und sogar als weltweiter Leib von Jesus. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, sind wir nochmal klar? Wer Jesus kennt, hat ein neues Leben aus ihm bekommen und sollte immer wieder Momente haben, wo er sich hinsetzt. Vielleicht hast du zu Hause einen schönen Sessel, wo du immer wieder sitzen kannst und gute Musik hören, gute Verse durchdenken. Vielleicht bist du jemand, der gerne Bücher liest. Vielleicht bist du einfach jemand, der sagt, Gott, ich danke dir für deine Liebe und ich sage dir das jetzt aus meinem Herzen einfach mal so. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne praktisch arbeitet. Meine Frau ist ein ungeheuer praktisch veranlagter Mensch. Die ehrt Gott besonders, indem sie jetzt wieder mal einen Kuchen backt. Und dabei singt die fröhlich und spürt die Nähe Jesu eben an der Stelle. Wir haben so viele unterschiedliche Wege, dass Jesus uns berührt. Und der andere neben mir auch. Der Auftrag ist jetzt, na, wir könnten das jetzt auch singen, ich denke, viele von euch kennen das, ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat mit seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Der Auftrag ist, dass wir füreinander Priester sein sollen. Was ist denn ein Priester? Hebräisch heißt dieses Wort Kohen und ein Priester ist jemand, der vermittelt, ist ein Mittler. Also ich denke jetzt nicht an das Amt des Priesters, versteht mich nicht falsch, sondern wer Jesus kennt, der ja menschenorientiert ist und der immer den Wunsch hat, Menschen auch mit Gott in Verbindung zu bringen und Gott zu den Menschen zu tragen, genau das macht ein Priester. Ein Priester bringt Gott zu den Menschen und er bringt die Menschen zu Gott. Das kennen wir aus dem Alten Testament. ziemlich gut. Und Gott sagt, ihr seid das. Ihr seid das füreinander. Und ihr seid das auch für die Nichtchristen da draußen. Sei ein solcher Vermittler, der diesen Auftrag wahrnimmt. Und da wissen wir schon, das gelingt uns manchmal besser und manchmal schlechter. Jemand hat mal so nett gesagt, Gott wohnt im Himmel, seine Praxis hat er auf der Erde. Ist manchmal nicht so leicht, ne, da miteinander so umzugehen, aber wir haben Jesus in uns, das kann gelingen. Jetzt will ich euch etwas zeigen und vielleicht ist es das, was ihr heute Morgen mitnehmt aus diesem Gottesdienst. Ich habe mich irgendwann mal auf die Suche gemacht, im Neuen Testament mal zu gucken, wie sollen denn die Christen miteinander umgehen in der Gemeinde? Ich bin auf drei griechische Wörter gestoßen. Es gibt so, ich bin nicht so gut in Griechisch, aber es gibt so tolle Konkordanzen, Strong's Exhaustive. Da findest du jeden einzelnen Vers auch mit griechischem Ursprung, also ist genial. Und da fand ich raus, dass es so drei Wörter gibt und ich erkläre sie euch kurz. Das erste Wort, das wir finden, ist das Wort Parakaleo. Dieses Parakaleo ist auch das Wort, was in der Bibel für den Heiligen Geist gebraucht wird. Der Heilige Geist, der in uns lebt, der das ausdrücken will, nämlich ermutigen, trösten, erbauen. Da ist auch so ein Hauch von, also sei vorsichtig, so ein Stückchen Ermahnen drin, aber nicht mit Zeigefinger, sondern mit gutem Rat. Also der eine Weg, wie Christen miteinander umgehen sollen, ist ermutigend, tröstend, erbauend. Das zweite Wort, das auch recht häufig vorkommt, ist das Wort, das sehr in den Briefen erscheint. Paulus schreibt an Timotheus, lehre die Christen, ihr älteren Männer, lehrt die jüngeren Männer. Nicht? Das Lehren ist ein zweites Thema, werden wir gleich nochmal aufschlüsseln, was das bedeutet, das in der Bibel vorkommt. Und dann kommt auch das Wort Ermahnen vor. Ja, es kommt auch das Wort Ermahnen vor. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Martin Luther in seiner Lutherbibel und ich glaube auch die Elberfelder Bibel an vielen Stellen hat ganz oft das Wort Parakaleo, was ermutigen und trösten heißt, mit ermahnen übersetzt. Zum Beispiel der Barnabas, der kommt nach Antiochia, Apostelgeschichte 11, so einer meiner Lieblingstexte als interkulturell arbeitender Mensch, ne? Der kommt dahin und sieht da, wie die Christen die Griechen erreicht haben, das heißt, die ausländischen Menschen sind gläubig geworden und das war ja sehr verdächtig für die Apostel in Jerusalem und die schickten den Barnabas und er kommt dahin und dann steht da bei Luther und als er die Gnade Gottes sah, da ermahnte er sie, mit ganzem Herzen bei Gott zu bleiben. Ey, da steht nichts von Nuteteo, da steht Parakaleo. Der hat die Gnade gesehen und hat doch nicht gleich einen Zeigefinger gehoben. Der hat gesagt, super, was Gott hier macht bei euch. Jetzt ermuntere ich euch, macht weiter so. Das ist der richtige Weg. So macht es. Das ist es. Ja, ja, ermuntern. Luther schreibt ermahnen. Guck mal in der Elberfelder, ich weiß nicht, was da steht. Aber ich entdecke, da kriegen wir so einen ermahnenden Zug auch in unserer Bibelübersetzung und denken, Gott ist der, der ständig guckt mit dem Zeigefinger. Na, was machst du denn da gerade wieder? Und wir kriegen ein verschobenes Gottesbild. Und dann habe ich mal geguckt, wie oft diese Wörter vorkommen. Und das fand ich ziemlich spannend. Das Wort ermuntern, ermutigen, trösten, erbauen, ca. 140 Mal im Neuen Testament. Das Wort lehren ist auch sehr häufig, kommt etwa 100 Mal im Neuen Testament vor. Auch zum Beispiel, Jesus aber lehrte seine Jünger oder Jesus lehrte das Volk. Die Apostel lehrten die Menge. Ja? Also da kommt ganz oft dieses Lehren vor. Und das Ermahnen, ihr Lieben, was meint ihr denn, wie oft das in der Bibel vorkommt im Neuen Testament? 14 Mal. Ah. Geht das mit dem Rechnen heute Morgen hier im Gottesdienst? 140, 14. Ermuntern, 140 Mal. Ermahnen, 14 Mal. Schnellrechner haben sofort rausgefunden, das lässt sich ja toll teilen. 1 zu 10. Okay? Aha. Also, ich soll also 140 Mal ermuntern und einmal 14 Mal. Also, wenn ich einmal ermahne, soll ich vielleicht vorher 10 Mal ermuntert haben oder aufgebaut oder gestärkt oder ja. Ich gebe euch jetzt mal einen Satz mit nach Hause. Könnt ihr mal die Woche drüber nachdenken, im Hauskreis oder wo immer ihr seid. Wir wollen dem Nächsten zuerst 10-mal die Füße waschen, ehe wir ihm einmal den Kopf waschen. Wobei wir alle, auch in Westfalen hier, gute Schwaben sind. Ist jemand hier aus dem Schwabenland? Darf ich mal fragen? Ist jemand schwäbisch? Nee. Weil wir sind auch gute Schwaben. Was sagen die Schwaben? Nett geschwätzt ist gelobt genug. Kennt ihr? Und ich glaube, das können wir auch. Ich komme aus Hessen, bei uns ist das genauso. Ich lebe 40 Jahre in Westfalen, ist ganz genauso. Wir sind da gute Schwaben. Das heißt, wenn Dinge gut laufen, wenn der Gottesdienst ordentlich abgeht, wenn wir merken, das macht alles seinen Gang, Menschen setzen sich ein, dann ist es okay, das muss so sein und keiner sagt ein Wort. Wehe aber, ich habe heute Morgen so einen Zettel gekriegt mit genauen Zeitangaben drauf, wobei der Bruder schon sehr großzügig sagt, du kannst auch ein bisschen länger predigen, ist okay. Ja? Aber nehmen wir mal an, der Gottesdienst würde jetzt heute bis 12:30 gehen, da wird er nicht. Was nehmt ihr mit nach Hause? Die gute Musik, das Abendmahl, die Predigt? Nee. Wir sind so gepolt dann oft, dass wir denken, das war heute aber wirklich zu lang. Das geht aber gar nicht. Das werde ich dem aber sagen nächstes Mal, wenn ich da hinkomme. Ja, versteht ihr? Das ist das Kritische. Und darum, ihr Lieben, darum habe ich diesen langen Weg gemacht bis jetzt zu diesem Punkt. Wer bist du denn? Du bist ein neuer Mensch in Christus. Die Identität aus Jesus, die Verbundenheit mit ihm, die hat in dir einen Geist gelegt, der Dankbarkeit, des Friedens, der Freude. Wir haben nicht einen Geist der Furcht oder der Kritik oder des Meckerns, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn du was Gutes heute zu erzählen hast, irgendeinem, weil du sagst, da bin ich echt ermutigt worden, dann mach das heute. Direkt nach dem Gottesdienst oder ruf nachher mal an oder ja, schreib ein E-Mail. Super gemacht. Wenn du was zu meckern hast, es gibt auch Dinge, die hat man zu meckern, das ist so. Mach das morgen. Wenn bei mir der Gottesdienst zu Ende ist und ich gehe nach Hause mit meiner Frau und sie ist so schweigsam und wir essen Mittag und sie äußert sich nicht über den Gottesdienst, dann weiß ich, heute Abend oder morgen früh wird sie mir irgendetwas sagen dazu. Aber sie macht das nicht direkt nach dem Gottesdienst und auch nicht beim Mittagessen. Außer ich sage dann schon mal, sag mal, bist du schweigsam? Wie fandst du denn den Gottesdienst? Ja, ja, aber das macht sie dann eher morgen. Und das finde ich weise, dass wir nicht so aus dem Frust heraus unsere Ermahnung loslassen, sondern schlaf mal drüber. Bet mal dafür und manchmal ist es auch gar nicht mehr so wichtig morgen. Ja, aber wäre das ein hilfreicher Satz so für uns? Ja, es kommt auch der Moment, wo wir ermahnen. Aber wenn du doch vorher einen Menschen 10-mal ermuntert hast, du hast quasi einen Vertrauensbonus dadurch, dass er weiß, der ist mir ja positiv gegenüber eingestellt, dann ist das doch beim 11. Mal kein Riesenproblem. Ich sage, du hör mal, wir müssen mal über was sprechen. Da fällt mir was auf. Können wir das mal eben besprechen? Können wir das mal klären? Dann weiß der doch, der Günther ist mir positiv gegenüber eingestellt. Der kommt nicht ständig, um irgendwas zu kritisieren. Dann hat dieses 11. Mal Kopfwaschen auch ein gutes Beziehungsfundament. Macht das für euch Sinn? Ja, kann das helfen? Ich liebe das Buch der Sprüche. Falls ihr da mal durchkommt, streicht mal alles an, was mit Zunge, Worte oder, ja, hier kommen so ein paar andere Dinge. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Vielleicht haben Menschen aus diesem Satz gemacht, dass man einem anderen Honig um den Bart schmiert. Ist hier aber gar nicht gemeint. Sei freundlich. Haben wir vorhin bei Paulus gelesen. Seid aber gegeneinander freundlich. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Parakaleo, aufbauend, ermunternd. Lass weichen von dir die Falschheit deines Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Den Satz liebe ich. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen sind Worte geredet zur rechten Zeit. Ich hatte eine Freizeit vor einiger Zeit und dann habe ich am ersten Abend auch so ein bisschen in diese Richtung geprägt. Hatte ich eine Schale dabei, eine Silberschale mit ein paar goldenen Äpfeln, so von Weihnachten, ne, gibt es das schon mal. Da habe ich gesagt, hey Leute, ich stelle jetzt mal die Schale hier auf den Tisch. Nehmt doch mal einen Apfel und reicht sie eurem Gegenüber und sagt mal, was ihr an ihm schätzt. Ich habe ihn dann 20 Minuten Zeit gelassen, durften sie auch noch eine kleine Schokolade geben, ne? Weil Äpfel kann man, angestrichene Deko-Äpfel kann man ja nicht essen. Ich habe alte Männer weinen sehen, als ihnen diese wertschätzenden Worte gesagt wurden. Probiert das mal in euren Mitarbeiterteams und fangt mal so an. Platte her, Äpfel drauf oder eine Rittersport oder irgendwas, ein Ferrero-Küsschen. Und sagt mal dem anderen, was ihr an ihm schätzt. Eine junge Frau, eine hübsche junge Frau, frisch verheiratet, brach in Tränen aus und sagte, so was Schönes habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich fürchte, in ihrer Familie gab es keine Wertschätzung. Und wenn das in der Gemeinde unsere Atmosphäre ist, was meint ihr denn? Ist das gut? Ist das schön? Ich will noch ein paar praktische Tipps am Schluss geben. Wie können wir ermutigen? Würdige zum Beispiel, wenn jemand treu seinen Dienst tut. Paulus macht das da im Philipperbrief, Kapitel 1. Er würdigt die Philipper und sagt, boah, ihr seid so mit mir verbunden und dient so treu mit mir. Dankeschön. Würdige Bemühungen. Nicht nur den Erfolg, sondern auch, dass Menschen sich anstrengen, etwas zu tun, auch wenn es vielleicht noch nicht hundertprozentig ist. Hebräerbrief, Kapitel 10. Würdige auch das Anderssein. Also ich habe ja manchmal eine andere Einstellung wie mein Bruder oder meine Schwester, aber es ist doch gut, dass wir nicht alle in der gleichen Richtung ticken. Gut, dass du auch anders bist und damit kann Christus auch in seiner ganzen Fülle erscheinen. Nee, nicht jeder muss so leben oder so ticken wie ich. Aber die Ermutigung muss ehrlich sein, die muss eindeutig sein und sie muss eingeplant sein. Ja, ich will das so äußern. Das Lehren, wie kann das passieren? Und ich meine jetzt auch nicht, du pass mal auf, ich muss dir mal sagen, was in der Bibel steht. Das kann auch mal sein, ist aber nicht der normale Weg. Paulus schreibt an Timotheus, werde ein Vorbild in der Lehre, in der Liebe, im Austeilen des Wortes, sei du jemand, der das lebt. Lebe. Unser Leben ist die deutlichste Sprache, wer wir als Christen sind. Leb das, nicht dein Reden, leben. Durch praktisches Lehren auf Augenhöhe kann einfach auch mal heißen, du komm, wir setzen uns mal hin und wir lesen mal einen Text zusammen und wir teilen uns mal mit, was uns wichtig ist und ich erzähle dir mal, wie ich Gott erlebe, ja, so zeugnishaft. Durch Verstärkung, Lob und Anerkennung, nicht? Das machen wir bei Kindern ja auch in der Pädagogik. Wenn Kinder was gut machen, dann loben wir sie, weil wir ihnen Mut machen und sagen, das ist genau der richtige Weg. Ich bin Opa, habe 6 Enkel. Das geht mir heute leichter von den Lippen. Als ich Vater war in der Zeit, war es für mich irgendwie nicht so präsent. Da habe ich auch versagt an der Stelle. Als Großvater, heute geht es mir dann leichter, meine Enkel zu loben, nicht? Aber auch meinen Sohn zu loben, klar. Habe ich da vor 20 Jahren noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Hätte ich besser machen können. Na, ihr Väter, macht's gut, auch mit euren Familienangehörigen. Nicht immer rummeckern, das Gute lobend erwähnen. Meint ihr, dass Familienleben dadurch an Qualität gewinnt? Authentisch, echt, wahrhaftig, ehrlich. Und ermahnen, da habe ich einen tollen Vers gefunden, da könnt ihr selber dann nochmal weiterdenken, dann führe ich jetzt nur gar nicht so lange aus. In Römer 15, Vers 14 spricht Paulus wirklich übers Ermahnen und er sagt Folgendes, ich bin aber, meine Brüder, auch im Blick auf euch überzeugt, dass ihr selbst, jetzt kommen so ein paar Kennzeichen echter guter Ermahnung. Was sind Kennzeichen echter guter Ermahnung? Dass ihr voller Güte seid. Ermahne nicht einen anderen, wenn du Frust im Herzen hast. Wird nicht klappen, wird nicht klappen. Voller Güte, ne, schlaf erst mal drüber. Jemand sagte mal, bevor du einem anderen die Wahrheit sagst, guck in dein Herz, ob du genug Liebe für ihn hast. Ist da genug Liebe, dass du ihm die Wahrheit sagen kannst? Dann geh. brauche ich manchmal 2 Tage, um die Liebe wieder wachsen zu lassen, weil ich vorhin gefrustet war. Aber dann gehe ich. Dass ihr erfüllt seid mit aller Erkenntnis. Und ich glaube, hier sind 2 Dinge gemeint. Einmal, dass wir sagen, Gott, ich brauche jetzt echt Weisheit von dir, wie ich das anbringen soll. Bitte erfülle mich mit Erkenntnis. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Seht ihr gerade auf eurem schönen Bild da ganz oben die Taube, ja, finde ich genial. Wie die Taube, das ist eigentlich die Taube auf Jesus, aber ne, wie der Heilige Geist uns mit Erkenntnis füllt. Und auch Erkenntnis in der Sache. Das heißt, manchmal hauen wir was raus als Ermahnung und wir haben überhaupt nicht den ganzen Rahmen bedacht. Wir haben uns gar nicht mal fragend erkundigt. Sag mal, wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Fragen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es irgendwie weggehauen hier. Mal gucken, ob ich zurückkomme. Oh, ich war auch fast fertig. Ich gehe nochmal hier auf meinem Laptop gucken. Fähig, einander auch zu ermahnen, sagt er. Fähig, einander zu ermahnen. Wie geht's euch? Geht das? Die letzte Folie würde jetzt heißen, so drückt Gemeinde das Wesen Jesu wirklich aus. So wird Gemeinde noch schöner. Seid aber zueinander freundlich und barmherzig. Dienet einer dem anderen und vergebet euch gegenseitig, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Die Liebe sei ungeheuchelt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebet. Aber die Liebe sagt auch die Wahrheit. Und ich hoffe, euch heute Morgen so ein wenig geholfen zu haben mit diesem Gedanken. Der Ausgangspunkt ist immer unsere Identität in Christus. Wer sind wir in Jesus? Und haltet euch das immer wieder vor Augen. Ich darf ein neuer Mensch sein in Christus. Manchmal gibt es Blockaden in unserem Leben, die uns hindern wollen, das auch wirklich zu leben. Ich habe hinten am Büchertisch 3 Bücher.